Krankheitsbelastung, Lebensqualität und psychologische Interventionen bei neuromuskulären Erkrankungen. Wir haben ja gerade gehört, alle chronischen Erkrankungen, ganz besonders die, die zu einem sichtbaren Defizit führen, die zu einer Lebensbegrenzung führen und die progredient sind, führen zu besonderen psychischen Belastungen und sind ein unabhängiger Risikofaktor für emotionale und andere psychische Störungen. Ich versuche das am Beispiel der neuromuskulären Erkrankungen darzustellen. Neuromuskuläre Erkrankungen sind ein sehr großes, buntes, für die, die sich nicht regelmäßig damit beschäftigen, sehr verwirrendes Feld. Das, was wir in der Mitte sehen, ist ein Knabe, der versucht, vom Boden aufzustehen und dafür zu wenig Kraft in seinen proximalen Muskeln hat. Und er benutzt einen Trick, den nennt man Gauer-Phänomen. Und dieser Trick ist sehr typisch für viele Muskelerkrankungen, aber bei der häufigsten aller genetisch bedingten Muskelerkrankungen, bei der Muskeldystrophie Duchenne, geradezu pathognomonisch. Und wie Sie an den anderen kurzen Clips sehen, können sich diese Erkrankungen eben auch noch in ganz anderer Form manifestieren, in anderen Altersgruppen, sehr früh oder auch relativ spät. Das Gemeinsame ist die Muskelschwäche. Muskelerkrankungen sind auch, wenn man sagt, wie können wir sie anatomisch, pathologisch zuordnen? Natürlich entweder Erkrankung der motorischen Vorderhornzelle, Erkrankung des peripheren Nerven, der neuromuskulären Synapse oder des Muskels selbst. Das Beispiel, das ich gewählt habe, die Muskeldystrophie Duchenne, ist eine Erkrankung des Muskels selber. Hier sehen Sie noch einmal den Clip. Es ist eine Erkrankung, die sich auch dadurch auszeichnet, dass wir sehr früh gewusst haben, warum was zu welchem Zeitpunkt passiert. Es gibt einen genetischen Defekt, der die Expression eines ganz wichtigen Strukturproteins im Muskel, des Dystrophins, verhindert. Ein fehlendes Dystrophin im Muskel beeinträchtigt zwei wesentliche Funktionen. Die Kontraktilität ist gleich Kraft. Und zweitens, die äußere Membran heißt die Integrität. Also die Muskeln sind nicht nur schwach, sondern sie gehen auch progredient zugrunde. Diese Erkrankung ist relativ häufig, 1 auf 3.500 neugeborenen Knaben sind davon betroffen. Die Lebenserwartung, und deswegen habe ich das mit Gelb auch angezeichnet, hat sich in den letzten 25 Jahren deutlich verbessert. Und warum das so ist und was eventuell in neuer Zeit jetzt dazukommen wird, darauf werde ich kurz eingehen. Die Erkrankung verläuft in sehr charakteristischen Stadien. Üblicherweise manifestiert sie sich schon sehr früh, aber sehr unspezifisch, sodass es dann meistens nicht eindeutig zuordnenbar ist. Es manifestiert sich mit einer simplen motorischen Entwicklungsverzögerung. Manchmal auch, weil ein Teil dieser Buben auch kognitiv im linken Bereich des Spektrums ist, also im schwächeren Bereich des Spektrums ist, manifestiert sich die Erkrankung auch in einer verzögerten kognitiven oder sprachlichen Entwicklung. Erst deutlich später, wenn die Kinder zu gehen beginnen, sieht man, dass sie nicht gehen wie andere, sondern eben auffällig. Man hat das zuerst auf dem Videoclip kurz gesehen. Das Gehen wird dann verloren. Sie gehen in den Rollstuhl. Im Rollstuhl beginnen sich dann weitere Probleme zu manifestieren. Nächtliche Atemstörungen, eine progrediente Skoliose und als spätes Phänomen kommt dann noch die Kardiomyopathie dazu. Das heißt, es sind sehr viele Organsysteme durch diese chronische Erkrankung betroffen. Das ist eine Einteilung, die ich hier kurz nur darstelle, weil auf sie immer wieder Bezug genommen wird. Early Ambulatory ist ungefähr das, was sie auf dem Videoclip gesehen hat. Also der kommt noch vom Boden hoch, ohne dass ihm jemand anderer hilft. Aber er kommt eben auffällig vom Boden hoch. Später wird es dann schwierig und die Kinder sind zum Beispiel, wenn es um längere Strecken geht oder auch um die Mobilität in der Schule, sind vom Rollstuhl schon abhängig etc., bis sie zum Schluss sozusagen jede persönliche, selbstständige Mobilität verloren haben. Was gibt es zu dieser, wenn ich so sagen darf, traurigen Abfolge Gutes zu sagen? Es gibt Gutes zu sagen, dass sich die Abfolge dieser Phänomene, die ich gerade geschildert habe und letztlich auch das Versterben an dieser Erkrankung durch respiratorische Insuffizienz mit oder ohne Kardiomyopathie hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr hinausgeschoben. Es hat sich hinausgeschoben, weil man auch bereits im Vorfeld dieser Erkrankung sehr viel tun kann, obwohl sie nicht heilbar ist. Deswegen nehme ich auch immer kritisch Bezug, wenn, wie meine Vorrednerin das gemacht hat, das Wort palliativ ausgeäußert wird. Wir sind eigentlich alle in Palliation vor unserem Tod, denn niemand von uns lebt unendlich. Wenn ich das ein bisschen flapsig und vielleicht pointiert ausdrücken darf. Insofern ist natürlich auch der Begriff Heilung ein relativer. Und es gibt immer das, was wir am stärksten anstreben und was auch bei den sogenannten unheilbaren Erkrankungen immer gelingt, nämlich relative Funktionsverbesserungen, mal mehr, mal weniger. Ich habe hier hingeschrieben, was dazu alles beigetragen hat, um die Prognose zu verbessern, wie Sie es auf diesen Kurven unten sehen können. Natürlich auch medikamentöse Therapien wie der Einsatz von Corticosteroiden, nicht invasiver Beatmung, rechtzeitiger Intervention, um zu verhindern, dass die progrediente Skoliose noch schlimmer wird. Warum wissen wir das alles? Weil wir europaweit die Daten und weltweit inzwischen natürlich zusammentragen über die Prognose und den Verlauf dieser Patienten. TREAT-NMD heißt die Agentur, die uns dabei hilft, diese Daten zusammenzustellen. Warum ist es uns so wichtig, die Patienten früh zu diagnostizieren? Ich habe es gerade gesagt, weil nicht nur spezielle Therapien, sondern auch alles, was man an Unspezifischem tun kann, effektiver ist, wenn man es früher statt später tut. Ganz spannend ist immer wieder darauf hinzuweisen, das einzig verlässliche frühe Symptom ist die CK-Erhöhung. Deshalb ist diese Erkrankung auch immer wieder in Diskussion, ob man nicht für diese CK-Erhöhung screenen könnte oder dürfte. Da gibt es Argumente pro und contra. Bislang hat sich die Behörde in Österreich, aber auch in den meisten anderen europäischen Ländern dagegen entschieden, durchaus mit guten Argumenten, und jetzt beginnt sich das gerade zu wandeln, weil es eben neue Therapien gibt. Das, was so charakteristisch ist, die späten Symptome sind relativ charakteristische Muskelsymptome, wie das, was ich gezeigt habe, das Gauermanöver beim Aufstehen. Das heißt, und das ist jetzt die unspezifisch kinderärztliche Take-Home-Message, die ich hier geben darf, wenn Sie ein Kind sehen mit unspezifischer motorischer Verzögerung, und dieses Kind ist ein Knabe, es handelt sich ja um eine X-chromosomal rezessive Erkrankung, und Sie finden keine andere plausible Begründung für die Entwicklungsverzögerung, kann ich nur anraten, einen CK zu machen, denn das ist überall verfügbar und sehr, sehr billig. Wenn Sie das machen und Sie finden eine geringe CK-Erhöhung, dann können Sie sich sofort wieder beruhigen, weil dann haben Sie einen lebhaften Buben vor sich, der sich unter Umständen ein paar Mal durch Stürze selber seine CK-Erhöhung verschafft hat. Aber wenn Sie statt einem Normwert von bis gegen 200 auf einmal einen Wert von 14 oder 20.000 haben, dann sind Sie schon in einer Richtung unterwegs, wo Sie sagen, hier muss man wirklich mit Vorliegen dieser Erkrankung rechnen. Ja, was haben diese Patienten für eine Lebensqualität, ist meine Frage. Ich antworte diese noch dazu, wenn man sozusagen positiv vermerkt, dass die Überlebenszeit viel länger geworden ist. Da sagen ja dann die Menschen, naja gut, dann ist er auch länger behindert. Gerade wenn Sie einen Wiener fragen, kriegen Sie leicht so eine flapsig-zynische Antwort. Aber wir wissen etwas ganz Relevantes, die Schulabschlüsse sind ganz stark in die Höhe gegangen bei Patienten mit Muskeldystrophie Duchenne, und jeder, der sich mit einem Kind herumschlägt, das keine Muskeldystrophie und auch keine andere chronische Erkrankung hat, aber trotzdem große Schwierigkeiten hat, in die Schule gehen oder gehen zu wollen, dann können Sie auch sagen, es ist mit Sicherheit ein guter Marker für Lebensqualität, wenn die Kinder beschließen, trotz dem, was sie über sich und ihre Erkrankung wissen, wieder in die Schule zu gehen. Ja, was gehört sonst noch alles zur Lebensqualität dazu? Natürlich das Physische steht in dem roten Kastel unten ganz oben. Das ist natürlich immer am Anfang das Ende. Wie lang wird mein Kind gehen? Ab wann braucht es einen Rollstuhl? Das Mentale ist natürlich ein zweiter wichtiger Punkt und das Psychische vor allem. Und da fragt sich, wer braucht in einer Familie mit einem Kind mit einer chronischen progredienten Erkrankung, wie zum Beispiel einer Muskeldystrophie, Duchenne, psychologische Begleitung, Psychoedukation, wie ihr gehört habt, oder sogar oder auch Psychotherapie, dann sehen wir, es ist eine sehr sensible Frage, wer wann, was genau und welches Angebot braucht. Dass es diese Angebote geben muss, ist klar, und es wird auch Frau Nina Arzmüller-Gauck, die nach mir spricht, das genauer ausführen. Das Spirituelle klammern wir ja immer so ein bisschen aus, weil das gehört irgendwie so nicht richtig zur Medizin, und manchen von uns ist es auch ein bisschen peinlich. Jeder von uns, der sich mit den Erkrankungen, die in den Palliativbereich reichen, beschäftigt, merkt, dass spirituelle Ressourcen unglaublich starke Ressourcen und positive Ressourcen sein können. Also hier vielleicht nur so ein Appell, es gibt inzwischen auch einschlägige Ausbildungen auf dem Gebiet, sich auch mit dieser Idee vielleicht ein bisschen zu beschäftigen. Ja, was braucht es alles? Es braucht natürlich viel von vielen. Und an der Spitze stehen natürlich Einstellungen. Es macht einen Unterschied, wie bestimmte Strukturen, Hilfsstrukturen, also jetzt nicht nur die Gesundheitsberufe, sondern auch der Kindergarten und die Schule und alles, was sich rundherum abspielt, wenn hier eine Haltung da ist, eine Haltung und eine Einstellung, die sozusagen darauf gerichtet ist, zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem, aber lasst uns überlegen, was wir alles tun können. Und auf einmal sieht man, dass es in Kombination recht vieles ist. Ja, hier habe ich eines dieser verwirrenden Slides, wo niemand alle Details lesen kann. Worauf ich hinweise, sind zwei Dinge. Sie sehen hier in der zweiten Spalte links immer Muskeldystrophie-Typ, und da steht DMD und BMD. Das ist sehr interessant, weil sich diese beiden Erkrankungen nicht durch das betroffene Gen, aber durch den Verlauf und den Schweregrad stark unterscheiden. Und wenn man jetzt sagt, wer im Fragebogen ich weinte oder war deprimiert, sagt, dass er oder sie das nie gewesen ist, hat das natürlich einen starken Zusammenhang mit Verlauf der Erkrankung. Jeweils in dieser Fragegruppe der obere Prozentsatz viel niedriger, nämlich die, die sagen, das ist mir noch nie passiert. Umgekehrt, wenn man sagt, ich habe das dauernd oder oft, dann sieht man, wie tapfer die Leute sind, wie sie sich um ihre eigene Haltung bemühen, wenn sie Eltern oder Geschwister von einem betroffenen Kind sind. Ich will das jetzt nicht im Weiteren durchgehen. Es ist jede dieser einzelnen Fragen in der gleichen Sache aufschlussreich. Aber es geht nicht nur um die Psyche, es geht auch um die Alltagsprobleme natürlich. Und wenn es dann darum geht, ich konnte nicht mehr Ferien machen, oder auf einmal war es irrsinnig schwierig, Freunde oder Leute, mit denen ich gern die Freizeit verbringe, zu treffen, dann sieht man natürlich, was da für eine Belastung sich aufbaut für die Eltern und die Angehörigen, zu denen natürlich auch die unter Umständen nicht betroffenen Geschwister gehören. Ja, was kann man also tun? Das ist ein hübsches Diagramm, wo es darum geht, dass man natürlich immer bei den Konsequenzen eines Gesundheitsproblems andocken kann. Man kann bei den Mechanismen andocken und bei den Ursachen. Dass wir bei den Ursachen andocken, ist ja nicht allzu häufig, obwohl wir es immer anstreben. Also lasst uns doch bei den Mechanismen beginnen, und Sie sehen, dass hier das, was man als Care und Management dieser chronischen Erkrankung bezeichnet, die Psychologie und die Psychotherapie, ganz oben steht. Viele andere Dinge auch. Dass das nicht das Einzige ist, deswegen zeige ich Ihnen noch den Rest, und diesen Rest habe ich Ihnen gezeigt, um Ihnen zu sagen, es gibt noch viel mehr, über das man bei dieser Gruppe von Erkrankungen und dieser speziellen reden könnte und sollte. Das werde ich aber jetzt nicht tun, Sie brauchen keine Sorgen haben, sondern ich gehe zu meiner Nachrednerin, einer klinischen und Gesundheitspsychologin von unserer Abteilung, die sich damit schon längere Zeit beschäftigt, das ist die Frau Magister Nina Arzmüller-Gauck. Bitte.